Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Stadt ist in der Krise. Steigende Temperaturen und Starkregen setzen ihr zu. Das gesellschaftliche Auseinanderdriften natürlich auch, politisch wie materiell und der Verkehr. Mit Lösungen beschäftigt sich eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Morgen wird sie eröffnet. Stadt bauen heute heißt sie. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem Tanz in der Stadt, an 18 Orten in Chemnitz, eine Performance der Kulturhauptstadt und Kunst im neuen Museum in Nürnberg von Pippi Lotti Rist und Yayoi Kusama. Zuerst aber nach Klagenfurt, wo seit gestern gelesen wird im Wettbewerb um den Bachmann-Preis. Und diskutiert wird natürlich auch. Streckenweise witzig, streckenweise hitzig.
Man muss einfach ein bisschen die Nerven bewahren, wenn man diesen Text liest.
Das ist fürs Verständnis ohnehin eine gute Tugend.
Nein, man muss sich einfach darauf einlassen.
Also an den Verbrechen, die an den Juden verübt worden sind, ist nichts zu relativieren. Und auch nicht mit dem Hinweis auf die Überlebenden. Also daran ist nichts zu relativieren.
Halt.
Zweitens,
das ist, was ich gesagt habe.
Pauschalisierung, die jetzt hier auch wirklich nicht in diese Debatte gehört.
Die Jury-Diskussion beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Für uns ist Holger Heimann dort. Holger, 10 der 14 Teilnehmer haben gestern und heute gelesen. Wie war's denn?
Also ja, der Auftakt am Donnerstag, der war ziemlich enttäuschend, muss man sagen, mit vielen mittelmäßigen Beiträgen oder anderen, die schlicht durchgefallen sind. Und das, obwohl wir es mit einer Jury zu tun haben, die sich manchmal beinahe rührend darum bemüht, die Texte zu verteidigen. Heute war es dann zum Glück deutlich besser mit einem Text, der weit herausragt aus dem bisherigen Wettbewerb. Eine Erzählung von Natascha Gangl, sie ist Österreicherin, Jahrgang 1986 aus der Steiermark. Da, starr heißt die Erzählung, das muss man vielleicht übersetzen, das heißt der Stein. Und sie führt in die Steiermark. Das ist ein großartiger, auch grandios gelesener Text mit dialektalen Einsprengseln, in dem es um die Frage geht, wie man sich an Kriegsverbrechen erinnern kann, von denen keine Spur geblieben ist, an Opfer, an die jede Erinnerung ausgelöscht wurde. Der Stein im Titel, das ist ein Stein der Erinnerung.
Ja, ich höre schon, da kommt einiges zusammen, sowohl literaturtechnisch, würde ich jetzt mal sagen, aber auch inhaltlich. Und dann scheint die Performance auch eine Rolle gespielt zu haben dabei. Wie hat die Jury denn den Text beurteilt oder den Vortrag, muss man vielleicht sagen?
Also ich würde vorher noch mal gern sagen, dass ein Text, der in einer langen Tradition der Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit steht, aber doch etwas ganz Eigenes schafft, eine neue Form des Erinnerns. Und das hat auch die Jury so gesehen. Also da wurde erwähnt, dass wir es hier mit einer akustischen Recherche zu tun haben. Es geht also darum zu hören, was sich etwa im Rauschen des Baches mitteilt. Es geht um eine Spurensuche in der Natur, etwa darum, was Steine erzählen. Wir hören mal in den Anfang rein.
Wo kehrst denn du hin? Wird zur Begrüßung gefragt, wenn nicht sicher, wer vor einer steht, was heißen könnte, wo gehörst du hin? Und fast klingt wie, wo hörst denn du hin?
Ja, das ist ein Text, der sehr kunstvoll mit solchen Wortspielen, mit Anagramm und Palindrom arbeitet und der zugleich ganz unmittelbar berührt. Er geht direkt ins Herz und ins Hirn, so formuliert es zum Beispiel Klaus Kassberger. Und das war auch hier in Klagenfurt zu spüren. Da war wirklich ein andächtiges Zuhören und am Ende gab es langen Applaus.
Das klingt gut, Natascha Gangl, da starr. Klingt schon fast, als würde die Gewinnerin feststehen. Wie war denn der Jahrgang insgesamt? Du hast gesagt, am Donnerstag nicht so gut.
Ja, am Donnerstag nicht so gut, heute dann doch ziemlich gut. Also nicht nur Natascha Gangl, man muss ja sagen, das ist ja ein ganzer Fundus an Literatur hier, an unterschiedlichen Schreibweisen, der hier präsentiert wird. Also es ging da um existenzielle Erfahrung, um Tod und den Umgang mit Trauer. Es ging um Dominante und um sterbende Väter, um verlorene Sicherheiten und Bindung, um Weltverlust und nicht nur bei Natascha Gangl um die Nazi-Vergangenheit. Thomas Bissinger, das ist ein promovierter Physiker, der hat hier einen Text gelesen, der in die Verhörräume der Nazis führt. Es ist ein Auszug aus einem Roman über den Physiker Paul Ehrenfest, der im kommenden Jahr erscheint. Und sein Klagenfurt-Text, der erzählt hier in einer ganz eigenen Sprache und mit vielen Wortneuschöpfungen vom moralischen Dilemma einer jungen Frau, die ihren jüdischen Vater verleugnet, um ihr Leben zu retten. Und die genau dazu von einem SS-Mann angestiftet wird, eine wirklich unglaubliche Szene. Der Text, der wurde zu Recht von der Jury fast einhellig gelobt und der hat sicher auch gute Preisschancen.
Die Jury haben wir gerade zu Beginn mal gehört. In den Jurydiskussionen erfährt man ja mehr als nur etwas über die Texte. Da wird auch Literatur gegenwärtig sozusagen diskutiert, wo die Literatur im Augenblick gerade steht. Wie waren denn die Diskussionen?
Also mittlerweile ist das ein gut eingespieltes Team in derselben Zusammensetzung wie im Vorjahr mit Klaus Kasperger als Vorsitzenden. Es gab da wenig hitzige Momente, auch wenn wir vorher im Vorspiel da einige davon gehört haben, keine großen Kontroversen oder grundsätzlichen Debatten, stattdessen wirklich einen sehr ernsthaften, sorgsamen, konstruktiven Umgang mit den Texten. Also die Zeiten, da hier Autoren vernichtet wurden, die sind vorbei. Man könnte sogar sagen, die Jury war häufig besser als viele Texte. Spürbar war immer der Versuch, die Texte nicht runterzureden, sondern einfach eher auf die Stärken zu fokussieren, was manchmal aber auch ein Indiz ist für eher mittelmäßige Texte.
Holger Heimann aus Klagenfurt von den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Am Sonntag berichten wir hier bei Kultur heute dann über die Preisverleihung. Vielen Dank. Klagenfurt, die Landeshauptstadt Kärntens, auch sie ist gerade dabei, ein Stadtentwicklungskonzept zu erarbeiten. Das soll die Stadt auch in Zukunft, wie es heißt, lebenswert machen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Und auch mit denen ist darüber fast 2 Jahre lang diskutiert worden. Mit solchen langfristigen Prozessen der Stadtentwicklung beschäftigt sich eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt, die morgen beginnt. Stadt bauen heute, heißt sie. Da ist also ein Fragezeichen hinten dran. Ich habe Jörg Förster, einen der Kuratoren, gefragt, warum dieses Fragezeichen?
Ja, weil es um die großen Herausforderungen der Stadtquartiersentwicklung in Deutschland geht. Und die Herausforderungen, die liegen ja auf mehreren Ebenen. Also reflexartig sagt jeder, ja, wir brauchen die neuen Wohnungen. Aber es geht ja nicht nur einfach um den Wohnungsbau. Es geht auch um die Frage, wie können wir klimaresiliente Quartiere entwickeln? Sprich, zum Beispiel Platzgestaltung, die im Sommer dann auch eine Verschattung bieten, dass man sich dort immer noch aufhalten kann. Wie sieht es mit der Regenwasserversickerung im Quartier aus? Wie bekommen wir ein sozial gemischtes Quartier hin? Wie erreichen wir, dass wir die 15-Minuten-Stadt tatsächlich wieder realisieren? Das heißt, im näheren Radius um den Wohnort tatsächlich alle sozialen Infrastrukturen sind, ob das jetzt ein Arzt ist oder ob es die Kita ist oder die Möglichkeiten zum Einkauf. Und wenn wir über Plätze oder Parks reden, da geht es natürlich auch darum, eine Gestaltung zu finden, die für alle Altersgruppen angemessen ist. Also nicht nur einfach um einen Spielplatz, sondern sie brauchen auch Orte, wo sich Jugendliche treffen können. Sie haben andere Bereiche, wo das Bedürfnis ist, sagen wir, nach mehr sportlicher Aktivität. Also da gibt es viele, viele, viele Fragen und Herausforderungen in der Quartiersentwicklung.
Sie versuchen, Lösungen zu finden mit Blick in die Vergangenheit. Sie zeigen Beispiele für Prozesse aus Hamburg zum Beispiel, Heidelberg, München und Berlin. Beispiele aus den letzten 30 Jahren etwa, bei denen es, frage ich, gelungen ist, Quartiere nachhaltig zu entwickeln? Und wenn ja, worauf kommt es dann an?
Ja, gelungen ist es, weil es so lange Prozesse sind. Wissen Sie, wir reden da bei so einer Quartiersentwicklung weniger über 15 als über 20, 25, vielleicht auch 30 Jahre. Das sind auch Sachen, die, wenn sie gut aufgestellt sind, wirklich mit einer Rahmenplanung arbeiten. Rahmenplanung heißt, dass es nicht ein Programm ist, das komplett abgearbeitet wird bis zum letzten Punkt, sondern immer wieder auch angepasst werden kann. Und da möchten wir Mut gewissermaßen machen zu der Strecke, auch Mut machen zu den mühsamen Schritten einer Bürgerbeteiligung auch. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Thema bei der Frage, wie soll ein Park gestaltet sein oder welche Qualitäten brauchen wir unmittelbar in dem Quartier. Und dann ist natürlich jedes Stadtquartier eine Sache, die immer auch so elastisch, so porös sein muss, dass sie eben auch sich anpassen kann in veränderten Lebensgewohnheiten, die in 20, 30, 50, 100 Jahren.
Ja, was ist da der Schlüssel dazu? Also wir kennen es ja aus der Vergangenheit, nicht alle Neubausiedlungen haben sehr, sehr lange gehalten. Also einst begehrte Wohnungen sind nach 20, 30 Jahren dann oft kaum mehr vermietbar. Die, die sich's leisten können, die ziehen weg. Was macht einen Stadtteil aus, der langfristig attraktiv ist, der sich eben, wie Sie es gesagt haben, auch anpassen kann an veränderte Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse?
Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dabei, dass in der Stadtplanung, Stadtentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten oder in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sehr häufig einfach nach der Idee der funktional gegliederten Stadt vorgegangen wurde, wo reine Wohnquartiere entstanden sind, andere Quartiere mit dem Gewerbe, wieder andere mit den Bürostandorten. Und damit haben wir natürlich dann immer auch die Situation, dass diese reinen Wohnquartiere tagsüber leer sind. Die Menschen sind auf der Arbeit oder in der Schule. Die Büroquartiere dagegen sind abends nach 19 Uhr dann leer. Und zwischendrin haben sie immer dann so die Rush-Hour, wo die ganze Verkehrsinfrastruktur überlastet ist. Und eigentlich ist das Ziel, auch wenn wir von nur ressourcensparenden Planungen ausgehen, jetzt wieder gemischt genutzte Quartiere zu entwickeln. Was eben auch heute geht, weil heute im Gegensatz vor 100 Jahren geht es nicht darum, Fabriken mitten in Wohngebieten zu errichten, sondern mit einer Mischung von Dienstleistungen, von Büroflächen und Wohnen. Das geht sehr wohl zusammen, das kann sich ergänzen. Da können auch dann Dienstleister wie zum Beispiel eine Gastronomie davon leben, indem sie mittags einen Mittagstisch für die dort Angestellten dann bietet und abends ein angenehmes Ziel ist, um nach Feierabend mit der Familie nochmal essen zu gehen. Also wirklich diese gemischte Nutzung, die dann auch so angelegt ist, dass unterschiedlichste Angebote dort gleichzeitig existieren können.
Sie zeigen 8 Beispiele für gelungene Quartiersentwicklung. Ich vermute mal, die 8 sind nicht die Mehrzahl der Quartiersentwicklungen, die in den letzten 30, 35 Jahren passiert ist. Woran scheitert es oft? Daran, dass man keinen langen Atem hat für die Prozesse?
Naja, wir haben dabei auch 2 Entwicklungen, die gescheitert sind. Aber woran liegt es dann? Also das eine ist die politische Einhelligkeit. Also das muss man sich immer vergegenwärtigen. Eine Quartiersentwicklung, das ist kein Fingerschnipsen, sondern das ist zunächst mal eine Entscheidung der Stadtverordneten, der Gemeindeversammlung. Das muss wirklich dann auch so einen politischen Rückhalt haben, dass es möglich ist, diese Entwicklung zu verfolgen, länger als eine Legislatur ist. Weil wenn Sie nach 4 Jahren drangehen und dann wieder alles in Frage stellen oder völlig neu definieren, dann wird das so mit einem gut entwickelten Quartier nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann geht es wirklich daraus, in einem möglichst breiten Einvernehmlichkeit ein möglichst tragfähiges Konzept zu entwickeln. Und dafür möchten wir eigentlich Mut machen in der Ausstellung.
Jörg Förster über seine Ausstellung Stadt bauen heute im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Auch in Chemnitz, der aktuellen Kulturhauptstadt, ist gestern die Stadt selbst Thema gewesen. An 18 Orten im Stadtgebiet haben internationale Ballettkompanien getanzt, unter dem Titel Odyssee in C, also Odyssee in Chemnitz, wobei die Odyssee auch anspielt auf James Joyce' Jahrhundertroman Ulysses, der ebenfalls 18 Episoden hat. Elisabeth Nehring war gestern für uns unterwegs in Chemnitz. Ich habe sie gefragt, ob die Stadt denn hauptsächlich Kulisse ist oder auch das Thema beim Tanz.
Also es ist auf jeden Fall ein ganz zentrales Thema. Man kommt ja ganz schön rum an diesen 18 Stationen. Man sieht viel von der Stadt, die Wege dazwischen kann man individuell zu Fuß machen oder mit dem Bus. Und getanzt wurde an so bekannten Plätzen wie zum Beispiel dem großen Platz vor dem Karl-Marx-Kopf, aber auch an Orten, die nicht ganz so zentral liegen, wie zum Beispiel dem Viertel Sonnenberg oder dem Wirkbau, einem ehemaligen Industriegelände. Da hatten sich zum Beispiel 5 Tänzer so einen ganz schmalen Gang gesucht, den man nie entdecken würde normalerweise, und bewegen sich da auf einem Gitter aus Stahlrohren, das in der Luft schwebt, quasi über unseren Köpfen. Und wir sehen, wie sie uns beobachten, als wir kommen, wie sie sich auch gegenseitig beobachten, wie sie aufeinander Bezug nehmen und helfen. Das ist eine Arbeit, in der Kraft, aber auch Feinsinnigkeit eine ganz große Rolle spielt. Und dann gab es eine junge Zirkusschule zum Beispiel aus Frankreich, die an der 10. Station am Brühl getanzt hat und gezeigt hat, wie man so die üblichen Elemente des Zirkus auf eine Weise nutzen kann, dass kein aufdringlicher Stunt oder Trick dabei rauskommt, sondern ganz neue körperliche Qualitäten. Zum Beispiel hat eine Performerin so mit einem riesigen Hula-Hoop-Reifen getanzt, aber anstatt verblüffender Tricks ist dann einfach eine Art von Schwingung bei rausgekommen, denn sie lässt ihren Körper durch die Schwünge des Reifens mitschwingen, wodurch wir auch als Zuschauer wiederum in Schwingung geraten. Und das hat dann wiederum ganz schön korrespondiert mit den Grundschulkindern, die gerade Schulschluss gehabt haben und sich sehr gewundert haben. Und diese Art, würde ich sagen, der feinen Ansteckung, die durch das Betrachten, durch die Nähe auch zu den Performern passiert, das hat sich durch viele der Programmpunkte und Stationen gezogen.
Das klingt so, als könnte man das Ganze auch sehr gut wahrnehmen, ohne den ganzen Hintergrund zu kennen, nämlich den Bezug zu James Joyce' Ulysses. Den meisten, die im Stadtraum da unterwegs sind und das sehen, wird es ja auch so gehen. Wie ist denn der Bezug eigentlich?
Also ich würde es auf jeden Fall mit der doppelten Optik beschreiben. Man kann vieles daran auf Ulysses beziehen. Man muss aber gar nichts auf diesen Roman beziehen. Man kann auch einfach durch die Stadt streifen und genießen. Auch das funktioniert sehr gut. Der ganze Tag, der Ablauf orientiert sich schon stark im Äußeren an der Struktur, also diesen 18 Kapiteln, auch den Uhrzeiten. Auch der Tanzparcours beginnt um 8 Uhr, was ja schon sehr, sehr früh ist. Und auch bei der Auswahl der Orte korrespondiert zumindest an einigen Stellen dieser Parcours mit dem Roman. Also das 9. Kapitel des Ulysses spielt in der Nationalbibliothek und getanzt wurde im Lesegarten der Unibibliothek. Ebenfalls um 14 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, an dem auch die Handlung spielt. Kapitel 13 spielt im Roman an einem Strand, getanzt wird auf der Schlossteichinsel, also immerhin auch am Wasser. Also das ist so diese äußere Struktur, aber das, wofür der Ulysses am Ende ja berühmt geworden ist, nämlich diese ganz revolutionäre literarische, sprachliche Technik, diese inhaltliche Komplexität, das Nicht-Lineare, der Stream of Consciousness, das kann sich ja gar nicht wirklich abbilden, sondern dient, würde ich sagen, eher als Inspiration für dieses Großprojekt. Genauso wie die Tatsache, dass Joyce mit dem Ulysses Dublin ja ein Denkmal setzen wollte. Der Leser sollte ja nach der Lektüre die Stadt kennen. Und darum geht es im weitesten Sinne auch der Odyssee in C, nämlich Chemnitzer Orte kennenlernen, entdecken und wieder entdecken.
Entsteht denn bei diesen 18 Orten und 18 Einzelaktionen auch irgendwie so eine Art Gesamtbild?
Ja. Und nein, also ich habe so gedacht, dass es schon ganz klug ist, einen Roman zu nehmen, den wahrscheinlich die allerwenigsten Leute wirklich gelesen haben und kennen. So, dass wir so frei sind. Es hat schon dadurch irgendwie eine Verbindung, vielleicht stärker nochmal auch durch das Stilistische. Es ist zwar auch sehr heterogen, aber die Ausschnitte aus den Stücken oder die Stücke, die gezeigt werden, die kommen schon stark aus dem neuen Zirkus. Die verbinden Tanz mit Akrobatik und Poesie. Und ich sage mal, das ist eine Mischung, die schon ein Gesamtbild ergibt, in dem wir aber wiederum frei assoziieren können. Ich fand es einen ganz, ganz gelungenen Tag und auch ein gelungenes Konzept. Und es ist auch sehr gut bei den Chemnitzern und Chemnitzerinnen angekommen.
Elisabeth Nehring über Odyssee in C, Tanz im Chemnitzer Stadtraum. Das neue Museum Nürnberg bindet in seiner aktuellen Ausstellung zwei Künstlerinnen zusammen, die weltberühmt sind, aber auch sehr unterschiedlich. Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama und die Schweizerin Pippi Lotti Rist. Sämtliche Werke kommen aus der privaten Sammlung Götz und von der kam auch die Idee zur Ausstellung. Das kann man kritisch sehen, wenn eine Privatsammlung so ein öffentliches Museum übernimmt. Künstlerisch aber geht das Konzept auf, findet Julie Metzdorf.
Ein nackter Frauenkörper im Wald. Im schattigen Unterholz liegt die Frau mitten im Laub auf dem Rücken. Die Kamera fährt dicht über den Körper hinweg, von den blonden Haaren über das Gesicht mit den geschlossenen Augen, am Hals entlang und zwischen den Brüsten. Blauer Leibesbrief heißt das Video von Pippi Lotti Rist. Die Situation könnte verstörend sein, doch alles wirkt entspannt und friedlich. Ein geschmückter Körper inmitten der Natur. Direkt gegenüber eine Installation von Yayoi Kusama. Ein Tisch und zwei Stühle, über und über bedeckt mit prall gefüllten Handschuhen, sodass sich ihre Finger als phallusartige Wülste zeigen. Dazwischen Kannen und Teetassen und zwei Tafelaufsätze mit allerlei Früchten und Maiskolben. Ein in seiner Üppigkeit barock wirkendes Ensemble in Rot und Weiß, strotzend vor Energie, aber auch ein bisschen gruselig, wie da hunderte Hände aus den Möbeln wachsen.
Pippi Lotti Rist arbeitet mit audiovisuellen Medien und bei Yayoi Kusama ist es die gesamte Bandbreite. Also da gibt es Malerei, Installationen, Skulpturen, Collagen, auch audiovisuelle Medien, aber die stehen nicht im Vordergrund.
Cornelia Gockel von der Sammlung Götz hatte die Idee, Pippi Lotti Rist und Yayoi Kusama zusammen auszustellen. Yayoi Kusama wurde sehr konservativ erzogen. Bekannt ist sie vor allem für ihre Polka-Dots.
Die Punkte gehen zurück auf Yayoi Kusamas Halluzinationen. Sie beschreibt in ihrer Biografie, dass ihre Mutter sie gezwungen hat, ihren Vater hinterher zu spionieren, der ein notorischer Fremdgänger war und ihr das Ängste ausgelöst hat und sie dadurch dann diese Halluzinationen hatte, dass die ganze Welt voller Punkte war, Menschen, Tiere und die Umgebung. Das war einerseits für sie eine sehr beängstigende Erfahrung, aber andererseits hat sie auch dann die Vorstellung gehabt, dass es keine Grenzen mehr gibt. Also dass die Punkte alles auflösen und die ganze Welt eine große Einheit bildet.
Mit Punkten übersät wird alles zur Fläche, zum Muster. Die Dinge verbinden sich miteinander, Grenzen und Räume lösen sich auf. Kusama Self-Obliteration, Selbstauslöschung, heißt der Experimentalfilm, der Performances und Nackt-Happenings aus ihrer Zeit in New York dokumentiert. Stellenweit handelt es sich um Orgien mit Körpern voller Punkte. Den freien Umgang mit Nacktheit und Sex musste sich Yayoi Kusama erst erarbeiten, das merkt man ihrer Kunst an. Ihre mit phallusartigen Stoffwülsten übersäten Möbel, Kleidungsstücke oder Räume wirken auch ein bisschen zwanghaft. Bei Rist ist Freiheit die Werkseinstellung. Alles bei Rist wirkt leicht und spielerisch. Ihre Erkundungen des weiblichen Körpers hinterfragen gesellschaftliche Vorstellungen von Sexualität, Geschlecht und Identität und verbreiten dabei nonchalant gute Laune. Da ist etwa ihr Pickelporno. Zwei sich liebkosende Menschen, Hände auf Haut, Haut auf Haut, extreme Close-ups aller denkbaren Körperteile, ungewohnte Blickwinkel. Das Ganze digital zusammengesetzt mit Bildern von Blumen, Wolken, Geröllhaufen, Vulkanausbrüchen. Bei allen Unterschieden gibt es doch erstaunliche Parallelen zwischen den Künstlerinnen. Ganz zentral in der Ausstellung platziert Liberty Statue for London von Pippi Lotti-Rist. Ein riesiger Kubus mit goldenen Vorhängen. Geht man hinein, laden eine plüschige Plattform und Samtkissen zum Fläzen ein. Das Video, das in einem Wald spielt, wird über Spiegel so zwischen Decke und Boden projiziert, dass sich der Raum aufzulösen scheint. Man kann sich im Werk verlieren, kann eintauchen in diesen Wald. Kusamas Auflösung des eigenen Körpers im Universum durch Punkte scheint in dieser Arbeit von Pippi Lotti-Rist bis auf das Publikum ausgedehnt. Es sind solche Parallelen, die die Schau zu einer aufregenden Entdeckungsreise machen.
Pippi Lotti-Rist und Yayoi Kusama im Neuen Museum in Nürnberg. Der Filmkomponist Lalo Schifrin ist gestorben. Mehr zum Schöpfer der Mission Impossible-Titelmelodie in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Mit einer einzigen Melodie unsterblich werden, das gelingt nur den wenigsten. Lalo Schifrin ist es 1966 mit dieser Komposition auf jeden Fall gelungen. Die Titelmelodie der Serie Mission Impossible, die der argentinische Komponist geschaffen hatte und die kurze Zeit später auch in Deutschland zu hören war, als die Serie dann als Cobra übernehmen sie über die Bildschirme ging. Doch dies blieb nicht sein einziger Erfolg. Schifrin, der in Argentinien als Sohn jüdischer Eltern geboren wurde, lernte das Klavierspiel bei Enrique Barenboim, dem Vater von Daniel Barenboim, studierte später bei Olivier Messiaen am Konservatorium in Paris und beherrschte sein Handwerk von Grund auf. Er war also sehr viel mehr als der Soundschöpfer von Mission Impossible. Doch es waren die Serien- und Filmmelodien, wie für den Film Bullet oder die Serie Starsky and Hutch, die ihn bekannt machten. Gestern ist der große Komponist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der Lauf-Verlag soll 7.500 Euro an den Börsenverein zurückzahlen. Geld, das im Rahmen von Neustart Kultur in Corona-Zeiten geflossen ist und mit dem der Verlag ein Buch mit nicht verfassungskonformen rechten Inhalten veröffentlicht haben soll. Wir haben gestern ausführlich über den Sachverhalt bei Kultur heute berichtet. Heute sollten nun Verlag und Börsenverein in einer mündlichen Verhandlung sich vor Gericht treffen. Doch das Gericht hat sich zur Frage der Verfassungstreue des fraglichen Buchs noch nicht geäußert und der Vorsitzende will das Buch jetzt erst einmal lesen. Für den 29. August wird ein neuer Termin anberaumt. Wir werden den Fall weiterverfolgen. Und wir bleiben im juristischen Raum, denn der Bundestag hat heute beschlossen, dass das Kulturgutschutzgesetz in der Praxis anwendungsfreundlicher werden soll. Damit soll das seit 2016 bestehende Gesetz auch an die EU-Einfuhrverordnung angepasst werden. Das heißt, konkret sollen die Neuerungen beispielsweise den internationalen Leihverkehr zwischen Museen erleichtern und die Sorgfaltspflichten für den Kunsthandel sollen an deutlich höhere Werte geknüpft werden. Von den Änderungen könnte dann auch das für Berlin geplante türkisch-deutsche Museum profitieren. Das auf eine Privatinitiative zurückgehende Museum soll eine bisherige Lehrstelle in der bundesdeutschen Wissens- und Geschichtslandschaft füllen. Über deutsch-türkischstämmige Verbindungen lässt sich nämlich viel sagen, sagt Initiatorin Gülser Stapel.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig. Vielen Dank. Der SPD-Parteitag in Berlin, die Debatte um die Stromsteuer und die Aussetzung des Familiennachzugs. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Mein Name ist Jörg Biesler. Guten Abend.